die wahre Liebe. Wir stehen für die Ehe. Wir stehen für Vergebung. Ja? Das heißt, wir können durch Jesus Christus, durch die Werte, durch das, was er uns vorgelebt hat, die Gesellschaft und die Kultur wirklich bereichern und schützen. Auf der anderen Seite können wir auch Menschen konservieren. Jetzt stellt euch das nicht vor, wir wollen dich nicht mit Salz einschmieren, sondern ich habe mal überlegt, es ist doch eigentlich total genial. Ja, wir sind Salz, das heißt, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dann konservieren wir sie für Jesus, für sein Reich. Ja, wir machen sie für den Teufel nicht mehr angreifbar. Das heißt, ja, wir konservieren sie, sie kriegen das ewige Leben, wenn sie an Jesus glauben. Und in dem Sinne finde ich es auch ganz wunderbar, diesen Gedanken auf uns zu übertragen. Wir können Menschen mit Gottes Hilfe für sein Reich gewinnen, bewahren. Salz war früher das weiße Gold. Das muss man sich so vorstellen, dass Salz einfach super wertvoll war. Teilweise wurden römische Soldaten mit Salz bezahlt. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, denn wenn man heute in den Supermarkt geht, dann kriegt man einen Pott Salz für, weiß ich nicht, 1 Euro. Manchmal gibt es dieses ganz teure Fleur de Sal, irgendwie aus dem Meer gewonnen. Das kostet dann vielleicht 4, 5 Euro. Aber das klassische Salz, so in Deutschland abgebaut, 1 Euro, 2 Euro, ziemlich preiswert. Die Herstellung von Salz war einfach für viel, viel aufwendiger. Ich habe mal nachgelesen, die Griechen und Römer, die haben Meersalz ausschließlich gewonnen. Das heißt, sie haben Salzgärten angelegt und haben dann mit Hilfe von Wind und Sonne wurde dann das Salz getrocknet. Ja, und in den Salzgärten blieb dann nachher von der Feuchtigkeit nichts mehr übrig, sondern nur noch das Salz. Das feste Salz blieb zurück. Und deswegen war es unglaublich teuer damals, wertvoll. Und so schrieb also ein gewisser Cassiodorus, schrieb vor über 1500 Jahren, der Mensch kann ohne Gold, aber nicht ohne Salz leben. Der Mensch kann ohne Gold, aber nicht ohne Salz leben. Gott gibt uns hier, indem er sagt, ihr seid das Salz der Erde, er gibt uns hier einmal unsere Identität. Ich habe das bisher noch gar nicht so gesehen, aber als ich mich damit beschäftigt habe, wurde mir klar, Salz ist wertvoll. Und Jesus sagt erstmal hier, bevor er überhaupt über den Auftrag redet, den wir haben, sagt ihr, ihr seid das Salz der Erde. Wir sind wertvoll. Und er sagt uns, Salz ist dafür da, um eingesetzt zu werden und nicht für sich alleine zu sein. Salz ist ein besonderes Gewürz. Alles darf, kann fehlen, Salz nicht. Nebenbei gibt es in gewissen Kochforen im Internet eine Diskussion darüber, ob Salz ein Gewürz ist oder ein Mineral. Ja, auf die Diskussion lassen wir uns jetzt mal nicht ein. Für mich ist es einfach ein Gewürz. Wenn ich in der Küche bin, dann sind da Gewürze, da steht auch Salz. Zum Wert des Salzes auch noch, es gibt so schöne Sprichwörter, das Salz in der Suppe sein, das heißt etwas Besonderes sein. Ja? Also auch hier wieder der Wert des Salzes. Es geht hier nicht um das Haar in der Suppe, das gibt es auch das Sprichwort, das Salz in der Suppe ist etwas Besonderes. Ich glaube also, dass es erstmal gut ist, bevor wir uns mit den nächsten Sätzen beschäftigen, zu wissen, dass diese Zusage von Jesus steht, dass wir in seinen Augen liebevoll, geliebt, wertvoll sind und dass wir einen besonderen Wert, genauso wie das Salz, für diese Welt haben. Und genauso können wir das auch für uns annehmen. Salz ist kraftvoll, Salz konserviert, bewahrt, Salz ist wertvoll. Jetzt kommen wir, steigen wir ein bisschen tiefer noch in diesen Vers ein. Charis, ich weiß nicht, ob du den anwerfen kannst. Matthäus 5, Vers 13. Geht das? Ja, perfekt. Genau. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Also wir steigen jetzt hier ein bisschen tiefer ein und es wird intensiver. Es kommt plötzlich, es war eine Zusage, ihr seid das Salz der Erde, und jetzt kommt ein Anspruch. Das ist ja typisch, ne? Zuspruch und Anspruch sind zwei Stilmittel in der Theologie. Das, was wir sind und das, was wir tun sollen. Auch da müssen wir uns wieder mit dem Salz beschäftigen. Denn wie kann denn Salz eigentlich fade werden? Ich habe das erstmal bei Google eingegeben. Wird Salz schlecht? Wird Salz fade? Und heutzutage ist es so, dass Salz nicht mehr schlecht werden kann, außer es wird feucht. Ich sage verständlich, das Salz, was abgebaut wird, meinetwegen in den Bergwerken in Bayern zum Beispiel, das ist ja schon hunderte von Jahren dort unten, wird es gelagert, es wird dann abgebaut und landet bei uns in der Küche. Und ob es da jetzt ein, zwei Jahre länger steht oder nicht, ist ja erstmal für das Salz egal. Deswegen findet man auf manchen Salzpackungen und auch auf Zuckerpackungen kein Haltbarkeitsdatum. Jetzt fragt man sich, hat sich Jesus geirrt? Ja, wir würden erstmal sagen, nee, ach, irgendwie Jesus kann sich ja nicht irren. Und ich habe mich gefragt, warum kann denn dann überhaupt Salz seine Kraft verlieren, wenn Jesus sich jetzt nicht geirrt hat? Wie kann es denn fade werden? Und ich habe für mich folgende Anwendung gefunden. Ja, das ist eine Erklärung, die ich für mich persönlich passend finde. Salz ist nur kraftlos, Salz ist eigentlich nur fade, wenn es in der Salzpackung selber ist. Warum? In der Salzpackung kann es ja seine Kraft gar nicht entfalten, weil es unter Salz ist. Also ein Salzkorn mehr oder weniger ist völlig egal, es schmeckt gleich. Es ist der gleiche Geschmack, weil es unter Salz ist. Dort, nur dort ist es kraftlos. Wenn wir es aber auf die Nudeln tun, da entfaltet es seine Kraft. Da ist das Salz kraftvoll. Salz ist also ein Geschmacksträger, der einen Geschmack überträgt auf das, was nicht salzig ist. Salz entwickelt also seine Kraft in Kontakt mit anderen Lebensmitteln. Und deswegen, wenn wir das auf uns übertragen, dann können wir es folgendermaßen formulieren: Wir sollen nicht unter Salz bleiben, sondern wir sollen dorthin gehen, wo wir mit Leuten in Kontakt treten, die noch kein Salz sind. Dann sind wir kraftvoll. Wenn wir aber immer unter uns bleiben, ja, immer im Obergemach, so wie die Apostel damals, ja, die erst im Obergemach waren, beteten und auf den Heiligen Geist warteten, das war okay. Aber irgendwann sollten sie rausgehen. Irgendwann sollten sie zu den Menschen gehen. Sollten sie, na, geht hin und machet die Menschen zu Jüngern. Also da wird das Salz dann kraftvoll, da bleibt es nicht fade. Aber wenn man nur unter sich bleibt, dann entfaltet man sein Potenzial gar nicht. Das ist zwar schön, wir werden auch nicht schlecht an sich, ja, also aber wir zeigen unsere Kraft nicht. Das Salz in der Suppe ist etwas Besonderes, das Salz im Salz aber nicht. Kommen wir zum nächsten Vers, beziehungsweise zum nächsten Teil des Verses. Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Das ist irgendwie ein ziemlich heftiger Satz, eine ziemlich krasse Aussage. Und ich würde gern diesen Satz entschärfen. Ja, ich würde gerne hingehen und sagen, ja, Jesus hat das so und so gemeint, um das zu erklären, um uns den Satz vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen. Aber es ist leider so, wie Jesus es sagt. Wenn das Salz nicht zum Salzen benutzt wird, dann können wir es auch einfach auf die Straße schmeißen. Es ist sinnlos. Wir brauchen es nicht. Denn sein eigentlicher Zweck ist es, zu salzen. Salz muss salzen. Und das ist ziemlich harter Tobak für die Jünger. Also Jesus spricht ja hier mit den Jüngern. Und auch mich macht das nachdenklich. Und ich habe mal ein paar Gedanken aufgeschrieben, die mir gekommen sind, als ich diesen Vers gelesen habe. Zwar, vielleicht sind es Gedanken, mit denen ihr auch etwas anfangen könnt oder die ihr auch mal mit eurem Partner, mit eurer Familie besprechen könnt. Ein Gedanke ist, wo komme ich als Salz mit anderen in Kontakt? Wo könnte ich als Salz salzen? Bin ich die ganze Zeit ausschließlich unter Christen? Komme ich mal raus und auch mit Nichtgläubigen, mit Nichtchristen in Kontakt? Und auch die Frage, wo es um die Qualität des Salzes geht, schmeckt mein Leben nach Salz? Also finde ich Jesus in meinem Leben wieder? Merken die anderen, dass ich Salz bin und nicht einfach Zucker oder was auch immer? Und deswegen finde ich auch, wenn wir gleich über das Familienfest reden, das total super, weil wir dort eine Möglichkeit haben, als Gemeinde in Kontakt zu treten und Salz zu sein. Ja? Das ist so dieser Zielgedanke. Wir gehen raus, wir gehen aus der Salzpackung raus, ja, und werden verstreut hier in Pempelfort. Gleichzeitig müssen wir uns eins sagen, hier geht es nicht um Heilsgewissheit. Also hier geht es nicht darum, dass der Kontext ist nicht einer, wo Jesus sagt, wer ist gerettet und wer nicht. Das ist ganz wichtig. Ja? Also es geht ja nicht, wir brauchen jetzt nicht blinden Aktionismus betreiben, etwas tun aus der Angst heraus, dass Jesus uns auf den Boden schmeißt und die Leute treten auf uns rum. Ja, also es geht also wenn wir auf Heilsgewissheit schauen, dann ist es so, ne, was Luther entdeckt hat, ja, allein der Glaube rettet. Ja, und hier geht es aber trotzdem um die Nützlichkeit von Salz und nicht um unser Heil. Wir brauchen also keine Angst haben, sondern wir können aus dieser Gewissheit heraus handeln, Jesus liebt uns. Wenn wir also das Familienfest machen, dann lässt sich nicht vermeiden, dass andere das Besondere an uns merken. Also sie merken, wow, die sind anders. Ja, wenn die Familien da kommen, dann denken die sich, krass, die nehmen sich den ganzen Sonntag Zeit, um für meine Kinder was aufzubauen. Die gehen nicht brunchen, sondern die bauen hier morgens die Buden auf, um für Menschen da zu sein. Die nehmen sich Zeit für unsere Kinder. Sie bauen im Wind und Wetter, wie dieses Jahr, ne? Also als es da so gestürmt hat. Das war für mich total beeindruckend. Das Familienfest war eigentlich schon fast rum, es hat aufgehört zu regnen und zack, wurde alles wieder aufgebaut. Ja? Da habe ich auch gemerkt, krass, die Leute sind wirklich begeistert, sie nehmen sich Zeit und strengen sich an für Kinder. Leute merken, wenn sie mit ihren Kindern kommen, wow, die sind freundlich, die sind herzlich, die sind offen, sie machen unseren Kindern eine Freude. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich stand und irgendwie ging es darum, dass ein Kind einen Luftballon aufgepustet bekommen wollte und ich habe gesagt, ja, das kann doch auch deine Mama dann zu Hause machen. Nein, die hat keine Zeit. Ja, ich mache den Eltern keinen Vorwurf. Wer weiß, warum sie wenig Zeit haben. Aber wir sind anders, wenn wir uns Zeit nehmen für die Kinder. Das ist heute nicht mehr normal. Ja, Eltern, wenn die Kinder sowas sagen, dann haben das Eltern bestimmt schon öfters zu ihnen gesagt, wir haben keine Zeit. Jetzt möchte ich noch auf ein besonderes Familienfest schauen. Und zwar steht im Johannes 4, Neues Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Marcello. Johannes 4, super, ich bin noch nicht so schnell. So, da kommt das ist die Geschichte, wo der königliche Beamte zu Jesus kommt. Vers 43. Ich erzähle euch die Geschichte, weil ich aus der Schule die Erfahrung gemacht habe, beim Vorlesen behält man sich nicht so viel. Deswegen erzähle ich sie euch. Ihr könnt aber nachprüfen, ob ich sie richtig erzähle, wenn ihr zwischendurch mal reinguckt. Dieses Familienfest, von dem ich jetzt erzähle, findet nicht in Pempelfort, sondern in Galiläa statt. Genauer gesagt in Kana. Und dort hatte Jesus mal auf einer Hochzeitsfeier Wasser zu Wein gemacht. Wir erinnern uns daran, weil das das erste Wunder war, was er tat. Dort in Kana kam nun ein Mann, der für den König arbeitete, auf Jesus zu. Er hatte gehört, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und suchte ihn schleunigst auf, denn sein Sohn lag im Sterben. Ich warte manchmal ein bisschen, damit die arme Christina nachkommt. Das muss seine letzte Chance gewesen sein, um für seinen Sohn zu sorgen. Denn wer im Dienst des Königs steht, der hat alle Möglichkeiten, seinen Sohn gesund zu machen. Vielleicht hat er vorher die Ärzte des Königs konsultiert. Vielleicht ist er mit seinem Sohn auch schon an einen Kurort gefahren. Ich kann mir vorstellen, dass er alles, was in seiner Macht stand, versucht hatte. Doch scheinbar hat das alles nichts gebracht. Und jetzt ist Jesus seine letzte Chance. Bevor Jesus nach Galiläa kam, war er unter anderem in Jerusalem. Wir erinnern uns an eine ganz bekannte Story, wo Jesus eine Geißel aus Stricken bastelt, in den Tempel reingeht und die Geldwechsler und die ganzen Leute, die dort Handel betreiben, aus dem Tempel jagt. Zudem hat Jesus dann dort weitere Zeichen und Wunder getan. In Jerusalem waren wohl auch Galiläer, also Leute aus Galiläa, und diese hatten das alles mitbekommen. Und es wird beschrieben, dass sie, die da Jesus in Jerusalem getroffen haben, ihn jetzt in Galiläa aufnehmen. Und ich kann mir davon ausgehen, dass wenn sie sowas mit Jesus erlebt haben, dass sie davon auch erzählen in Galiläa. Das heißt, der königliche Beamte und viele andere haben schon gehört, Jesus, das ist ein krasser Typ, der hat geheilt, der hat den Tempel gesäubert, ja, der ist wirklich, der ist spannend und da lohnt es sich hinzugehen. So wird also auch der Vater des todkranken Jungen von den Zeichen und Wundern von Jesus gehört haben. Nun ist er hier. Und also bittet dieser königliche Beamte Jesus, seinen Sohn zu helfen. Hier steht übrigens nicht heilen. Also der Sohn lag im Fieber, aber er sagt, bitte hilf uns. Jesus antwortet ihm erstmal darauf und er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ja, also eigentlich auch ziemlich direkte Antwort auf einen Mann, der in Sorge ist. Aber der königliche Beamte lässt sich da nicht abwimmeln, sondern er fragt ein weiteres Mal. Und jetzt intensiver. Komm herab zu unserem Haus und ehe mein Kind stirbt. Der er lässt nicht locker, er versucht alles. Jesus beruhigt ihn und sagt, dein Sohn lebt. Ein Wort und die ganze Sache ist gegessen. Dein Sohn lebt. Dieser Mann glaubte Jesus. Er hätte auch sagen können, ja, nein, ich weiß nicht, komm mal mit. Nein, er glaubt Jesus. Dein Sohn lebt. Er geht nach Hause und auf dem Weg dorthin trifft er seine Knechte, also übrigens auch ein Hinweis darauf, dass er wohlhabend war. Und ein Knecht sagt ihm, dein Sohn lebt. Und jetzt ist ganz interessant, was dieser königliche Beamte macht. Er stellt Nachforschungen an. Ich liebe das. Hier sehen wir, ein Beamter stellt Nachforschungen an. Ja, er arbeitet, er strengt sich richtig an. Ja, auch ein schöner Erkenntnis. Und er merkt, genau in dieser Zeit, wo er mit Jesus gesprochen hat, genau in dieser Zeit ist sein Sohn vom Fieber frei geworden. Ja, also er gibt sich nicht in blinder Euphorie zufrieden. Ja, Jesus hat geheilt. Nein, er geht der Sache auf den Grund. Und das Schöne ist, er bleibt rational, aber trotzdem erkennt er, Jesus hat geheilt. Heilung hat also, Jesu Begegnungen haben nichts mit blinder Euphorie zu tun. Wenn wir auf die Sache auf den Grund gehen, merken wir, ja, das stimmt. Keine blinde Euphorie, sondern knallharte Fakten. Wann ist es passiert? Ah, dann war ich bei Jesus. Okay, 7. Stunde am Tag. Lass mal nachzählen. Okay, es passt. Das war genau der Moment, wo ich mit Jesus geredet habe. Und nun wird das beschrieben, weswegen ich diese Geschichte euch heute erzähle. Es steht in Vers 53, steht, er hat da diese Forschungen angestellt, da steht dann, da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte und mit ihm sein ganzes Haus. Ist das nicht genial? Mit ihm sein ganzes Haus. Er hat sie nicht dazu getrieben, zu glauben, sondern die glaubten einfach mit. Und der authentische, gelebte Glaube von uns in der Familie, und ich übertrage das direkt mal auf uns, oder von dem Vater, dieser Glaube, den er da entwickelt hat, der hat dazu geführt, dass das ganze Haus an Jesus glaubte. Und das ganze Haus heißt seine Knechte, seine Mägde, ja, seine Kinder, seine Frau. Eventuell noch deine Geschwister, wenn sie auch noch dort lebten. Und mich beeindruckt diese Geschichte, weil die Begegnung mit Jesus dazu führte, dass nicht nur eine Person, der Vater, anfing zu glauben, sondern sein ganzes Haus. Ich habe das Privileg, bei Eloch 3 mitarbeiten zu dürfen. Für mich ist es erstaunlich, dass die Kinder bei Eloch 3 alle ganz persönlich an Jesus glauben. Man könnte ja meinen, okay, nur weil sie in einer christlichen Familie aufwachsen, heißt das nicht, dass sie Christen werden. Ihr kennt ja diesen Spruch, Gott hat keine Enkel. Also wenn man als Kind eines von christlichen Eltern geboren wird, ist man nicht automatisch Christ. Das ist richtig. Wir treffen die Entscheidung selber. Aber wenn ich da unten mit den LO3-Kindern arbeite und wenn wir reden, dann merke ich, sie glauben, sie vertrauen Jesus. Und das ist nicht, weil sie dazu gezwungen werden, sondern es ist wirklich so, dass der Glaube ihrer Eltern, der Glaube ihrer Geschwister, ihrer Großeltern, dass der sie dazu führt, dass sie auch anfangen, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Wenn gebetet wird am Tisch, nachts, wenn die Eltern vielleicht noch den Segen sprechen. Bei mir war das so, dass ich jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus ging, von meinen Eltern gesegnet wurde. Ja, und ich bin dankbar dafür, denn ich habe gemerkt, man speichert das ein. Wenn man in eine Situation kommt, man fängt an zu beten. Die Eltern leben einem das vor. Und deswegen ist es so, dass wir unsere besondere Verantwortung, die wir als Christen in unserer Familie haben, bewusst sein sollten. Und das motiviert, das kann uns doch alle motivieren, unseren Glauben authentisch zu leben. Zum Beispiel auch zuzugeben, wenn wir Fehler machen und auch tagtäglich mit Gott zu leben. Man kann ja auch seine Familie negativ prägen. Ne? Das ist leider so. Also auch wenn wir als Christen nicht authentisch leben, wenn wir irgendwie nur frömmeln, dann merken das die Kinder. Ja, dann sind wir leider auch ein schlechtes Zeugnis. Wir müssen gar nicht Kinder haben, um in der Familie zu prägen, ja, sondern ich merke das auch im Gespräch mit meiner Schwester, sie hat noch keine Kinder, sie prägt mein Leben unglaublich. Sie fragt nach, wie ist das denn als Vater? Wie ist dein Glaube im Moment? Hast du Zeit für Gott? Und ich fange an nachzudenken. Ja, das heißt, wenn ihr keine Kinder habt, könnt ihr genauso die Familie salzen. Ihr seid genauso wichtig für eure Geschwister, für eure Eltern. Ich merke das auch jetzt bei meinen Eltern. Ich frage mal nach. Hör mal, ihr arbeitet so viel. Was ist denn mit dem Sonntag? Braucht ihr den nicht? Ja, und die kommen ins Nachdenken. Das mache ich nicht, um irgendwie gesetzlich zu sein, sondern einfach, um ein bisschen zu salzen. Was hat die Geschichte des königlichen Beamten jetzt mit dem Familienfest zu tun? Diese Begegnung des königlichen Beamten mit Jesus hat mich daran erinnert, wie entscheidend es ist, dass wir als Calvary Chapel ein Familienfest organisieren. Ja, wenn ich überlege, dass wir einen Elternteil dafür gewinnen, dass wir ein Kind für Jesus gewinnen, was kann das für einen Impact auf die ganze Familie haben? Ja, wenn das Kind sagt, hey, ich will mal da zu den anderen Kindern in die Kirche und die Eltern kommen einfach mit. Oder andersrum, wenn die Mutter merkt, die ticken da anders, ich will mal was von dieser Herzlichkeit spüren, ich möchte mal zum Gottesdienst kommen, bringt vielleicht ihren Mann, ihre Kinder mit. Und wir bieten den Kindern und den Eltern die Möglichkeit, uns als Gemeinde und noch viel wichtiger, Jesus kennenzulernen. Und eine Geschichte möchte ich euch noch erzählen, bevor dann gleich N jetzt mit, nach vorne kommt und auch noch uns ein paar Erfahrungen einfach vom Familienfest erzählt. Ich war mit Ralf, der jetzt in Hamburg lebt, stand ich auf dem Familienfest und es kam eine Mutter und die erkundigte sich, was ihr Kind jetzt da machen kann. Und er sagte ungefähr Folgendes, ich habe jetzt kein Aufnahmegerät gehabt, aber ich erinnere mich an die Situation noch ganz gut. Er sagte, wir machen das hier, weil wir glauben, dass Jesus uns liebt und unser Erlöser ist. Mich haute das um. So ganz straight. Ja, wir machen das hier nicht einfach so larifari, sondern wir machen das, weil wir Jesus lieben, weil er unser Erlöser ist. Und ich dachte so, wie krass. Einfach so. Ja, und auch das, ich bin da zurückhaltender, aber das sind Situationen, die entstehen, wenn wir rausgehen. Wir haben die Möglichkeit, unser Zeugnis zu geben. Und jeder von euch, der sich auf dem Familienfest engagiert hat, wird seine eigenen Erfahrungen mit den Familien dort gemacht haben und Situationen erlebt haben, in denen er durch sein Wort oder durch seine Taten gesalzt hat.